Bist du ready?
Ja, ja, selbstverständlich. Also, und wenn etwas nicht gut ist, einfach melden.
Ja, ich schreie dich
nicht erst so nach einer Stunde. Ja,
schreie dich an. Ja, während der Guzzi irgendwo in Rio hockt und sich von der Sonne brünen lässt, habe ich für einen Ersatz gesorgt. Und zwar ist das der Mann mit dem schönsten Schwiegersohn-Lächeln von Blue Sport. Grüezi, Chris Augsburg.
Salut, Nick.
Wobei der Manuel Robbund hat schon ein schönes Schwiegersohn-Lächeln, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, da machen wir uns ein bisschen Konkurrenz. Ich glaube, eigentlich alle, die bei uns arbeiten, sind so die perfekten Schwiegersöhne. Oder die, auch die mit dem schönsten Lächeln.
Gut, da muss man ja haben, wenn man im Fernsehen regelmäßig in eine Fernsehkamera reinschaut. Oder?
Das ist es so.
Ja, Chris, du kommst eigentlich frisch aus Bern und heute Abend geht es schon wieder weiter Richtung Genf. Ja, nimm uns mal mit, was läuft gerade so ab bei dir?
Ja, willkommen in der englischen Woche. Es ist so ein bisschen Fußball, eigentlich so 24-7, wenn so viel Super League, so viel Challenge League gespielt wird. Also eben gestern in Bern gewesen, heute weiter auf Genf, morgen Freitag dann ab auf Nyon für die Challenge League. Also sehr, 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 sehr viel Fußball.
Ja. Ist das eigentlich schwierig? Ich meine, jetzt bist du wahrscheinlich mit den Gedanken voll bei dem Spiel gestern und bei diesen Interviews. Und heute Abend geht es schon wieder weiter mit Servette gegen Luzern. Also ist der Change schwierig? Das Umschaltspiel?
Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil von den Fußballern gelernt, in zahlreichen Interviews Spiel für Spiel schauen. Und das ist auch so ein bisschen das Motto bei mir. Also gestern nach dem Match, man tut das Ganze verarbeiten, mit so eine Stunde, 20 Zeit im Auto, bis man daheim ist. Und dann haben wir das eigentlich abgehakt. Und heute auf der Fahrt richtig Genf, der neue Match wieder im Fokus. Also wirklich so Spiel für Spiel. Der Satz hat eben schon etwas Gutes.
ich glaube, wir gehen dann später vielleicht noch ein auf die einzelnen Arbeitstätigkeiten von dir drauf ein. Da gibt es ja, sag jetzt mal, sicher noch ein paar spannende Geschichten, die du kannst erzählen. Aber vorher, sehr gerne, ich habe noch WhatsApp offen.
Beliebt nicht.
Ja, genau. Ich würde gerne, aber zuerst, weil wir jetzt das Privileg haben, dass du da gestern noch ein paar Live-Eindrücke aus Bern können sammeln, gleich noch schnell auf den gestrigen Spieltag eingehen. Ich glaube, dass der Match zwischen IB und Basel. Wie hast denn du erlebt?
Es war eine bisschen verrückte Partie irgendwie. Eben erste Hälfte, IB voll am Drücker, Lattenknaller, mehr Chancen. Und da hat sich wieder mal so bewahrheitet, wenn eine Mannschaft im Flow ist, dann braucht es eine Chance und führt zu der Pause. Und genau so war es gewesen, Anton Kade für Basel mit dem 1-0. Eigentlich völlig entgegen dem Spielverlauf. Aber wir nie das Gefühl gehabt, dass IB irgendwie auseinanderbricht. Aber wir immer so das Gefühl gehabt, im Stadion, hey, IB kommt, IB kann eine Reaktion zeigen. Und Basel hat eigentlich nicht so gut gespielt gestern. Und darum finde ich schon, dass IB am Schluss eigentlich der verdiente Sieger ist, obwohl es nochmal brutal spannend ist worden, obwohl das zwei Eigengol von Basel gebraucht haben. Aber die Erleichterung war schon brutal. Über 30'000 Leute am Mittwochabend im Stadion. Es läuft nicht, das ist eindrücklich, wie da irgendwie eine Berner Fraktion hinter IB steht.
Mich hat es gedacht, dass irgendwie, ja, Basel kommt aus dieser Euphorie raus jetzt zuletzt, oder? Und ist glaube auch relativ, ja, also man hat schon erwartet, dass man punktet in Bern, oder? Weil man auch gewusst hat, dass das IB momentan einfach am Schwächeln ist und keine Konstanz herbringt. Oder? Und dann, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, sie sind ein bisschen überrascht worden, wie stabil die Berner eigentlich die Heim aufgespielt haben. Hast du das auch so gesehen?
Ich weiss nicht, ob sie überrascht sind oder ob sie einfach von einer, ich sage jetzt mal, zu einfacher Aufgabe irgendwo ausgegangen sind. Ich habe den Maurizio Jacobacci gesehen, der ja auch lange Superleague-Trainer war und vor dem Match. Und der sagt so, Chris, ich glaube, heute gewinnt IB, weil Basel unterschätzt die ganze Aufgabe ein bisschen. Ich weiss nicht, ob es so war. Vermutlich haben sie ja nicht unterschätzt. Aber vielleicht ein Prozent im Hinterkopf das Gefühl gehabt, IB läuft es nicht, uns läuft es ja hervorragend. Ich glaube, das rocken wir heute auswärts im Wankdorf und gewinnen. Ich glaube, nach 8 Jahren wieder mal, aber nicht.
Was ich mich noch gefragt habe, ist es der beste Auftritt von IB in dieser Saison? Also klar, das Spiel gegen Inter und die Spiele gegen Gala sind sicher mal auszuklammern, oder Champions League. Aber so in der Meisterschaft, ich weiß nicht, ich habe sie gestern, also die haben kombiniert, die haben Spielfreude gezeigt, gute Abschlüsse gehabt. Meschakelia hat wieder mal giftig ausgesehen. Also alles so Sachen, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, diese Saison.
Also eben, ich glaube schon, abgesehen von diesen Champions League Auftritt, wo du angesprochen hast, ist sicher ein sehr, sehr guter Auftritt gewesen. Ich glaube, der beste Auftritt, den ich live gesehen habe von IB in dieser Saison, ich glaube, bisher haben sie immer verloren, wenn ich irgendwie rund um IB war. Nein, gegen Luzern haben sie gewonnen, 2-1, aber das war jetzt nicht der beste Match gewesen. Aber aus meiner Sicht, ja, teile ich die Ansicht. Mhm. Also IB hat wirklich viel Freude, trotz dieser schwierigen Situation irgendwie versprüht.
Was ist das? Was ist das für eine Saison von IB?
Puh. Ja, ich glaube, guter Rat ist teuer. Ich glaube, guter Rat ist auch IB irgendwo durch am Suchen. Die Schwierigkeit ist, jetzt sind sie recht weit unten. Jetzt sind sie wieder mal aufgestanden. Und jetzt müssen sie auch können stehen bleiben. Und ich glaube, jetzt ist die Schwierigkeit. Und es sind brutale Matches, die jetzt kommen. Schöne Match, wie der Ugrinic gestern gesagt hat, mit Zürich, mit Schachtar Donetsk in der Champions League. Aber dort dürfen sie auch keinen Rückschlag mehr kassieren, weil sonst stehen sie genau am gleichen Ort wie eigentlich vor eineinhalb Wochen.
Mhm. Mich dunkelt es gleich, also vielleicht hat das die Niederlage am Wochenende gegen Lugano ein bisschen darüber weggetäuscht, aber eigentlich ist schon, man merkt schon, es ist wieder etwas um, seit Joel Magnin, der Interimstrainer, übernommen hat. Eben, also ich sehe einfach die Spielfreude wieder bei dieser Mannschaft. So. Also es ist wieder ein bisschen lockerer, befreiter irgendwie. Also, und am Schluss sind sie auch nur 12 Punkte auf Platz 1. Also ich glaube, IB darfst du noch nicht ganz abschreiben diese Saison.
Nein, logisch nicht. Also auch wenn du das Kader anschaust. Also eben gestern hat ja eigentlich wieder die Startaufstellung gespielt, wie vor einer Woche gegen Inter. Und man hat schon gemerkt, das ist schon die beste Startelf aktuell, wo der Mann ja irgendwie auf den Platz kann bringen. Und das Match, das funktioniert, das harmoniert. Und schlussendlich haben sie sich dann auch belohnt. Aber eben, die Schlussphase zeigt, es ist brutal, alles noch auf wackeligen Beinen. Ja. Sie sind zittert. Plötzlich ist ein Einstreich von Basel und es wäre 3-3 oder so.
Mm. Das ist eigentlich etwas, was man Basel, wenn man noch ganz schnell auf die Basel darauf einlenken, sicher zugutehalten muss. Gestern irgendwie gefühlt nichts von diesem Spiel gehabt, aber trotzdem am Schluss mit 3-2 ein enges Resultat. Und ich glaube, der Baro war es, der noch den Pfosten tippt, oder? Also, ja, es wäre eigentlich ein Punkt drin gewesen. Es wäre sicher ein gestohlener Punkt gewesen am Schluss. Aber die Effizienz ist zumindest rum.
Der Kopfball war der Wahnsinn gewesen. Aber dann wäre 2-0 gewesen, ja, glaube ich, wenn er drei gemacht hätte, meinte. Und ich glaube, dann wäre es ein bisschen schwierig geworden für IB.
Shaqiri?
Ja, also es ist faszinierend, dem zuzuschauen. Also in der aktuellen Form finde ich ihn gut für die Super League eigentlich. Also so Kategorie, ja. Renato Steffen, den ich auch überragend finde, für einen Super League-Spieler, der eigentlich zu gut ist für in der Super League. Also das macht unheimlich Freude als neutraler Beobachter. Und ich glaube auch viele IB-Fans oder Luzern-Fans, St. Gallen-Fans, ja, schaue ihm eigentlich noch gerne zu beim Shooten.
Aber gestern ist ja nicht so krass sicher. Also vielleicht haben die Leute nach dem Wintermatch das Gefühl, jetzt ist er drin. Jetzt gibt es pro Spiel 4 Assists und 2 Goal oder so. Gibt es gestern zwei gute Flanken hat er geschlagen. Aber sonst ist er so ein bisschen, ja, er lässt sich immer so ein bisschen in die Zwischenräume fallen. Ich habe das Gefühl, dort ist er ein bisschen, ja, wirkungslos. Ist vielleicht böse, aber nicht den gleichen Impact gehabt wie im Spiel gegen Winterthur.
Ja, ich glaube, scorepunktmässig nicht wie in Winterthur, aber der Gegner ist auch ein anderer. Es ist IB, ist nicht Winterthur. Also die Abwehr von IB ist nominell stärker als die von Winterthur. Und er hat eigentlich hinter der Spitze gespielt auf dem 10. Und es hat ein paar Szenen gegeben, wo der Shaqiri wirklich hinten im 16er, im eigenen ist den Ball geholt, vorgetrieben hat. Also ich glaube, das Laufpensum von ihm gestern war brutal.
Du bist ja eben sehr nahe am Spielfeld als On-Field-Reporter. So Spieler von so Format strahlen ja auch ein bisschen Aura aus, oder? Auf dem Platz. Oder? Wie nimmst du den Shaqiri wahr, so aus der nahen Distanz?
Es ist im Fall noch schwierig zu sagen. Irgendwie ist es ein Spieler wie jeder andere, blöd gesagt. Also wie auch Dominik Schmid von Basel oder wie Marvin Hitz von Basel. Aber hankerum ist eben der gleiche Shaqiri. Auch gerade bei den Interviews. Ich habe jetzt ein Interview, glaube ich, mit ihm gemacht, gestern nicht, aber im Verlauf von dieser Saison, seit er wieder zurück ist. Und im Hinterkopf ist schon, ja, es ist der Shaqiri. Das ist nicht einfach irgendein Junior, ein U21-Spieler, der jetzt ein bisschen Super League spielt. Der hat ja gleich einiges erreicht. Also der strahlt definitiv einiges aus. Auf uns, Medienschaffenden, aber sicher eben auch innerhalb der Kabine, wenn man so ein bisschen hört. Also der wird schon angeschaut, aufgeschaut.
Und nach dem Spiel gehen alle zu ihm und fragen, ob sie das Lied tauschen können.
Ich habe ihn noch nicht gefragt. Nein, ich habe ihn im Fall noch nicht gesehen.
Okay. Ja. Wie finde ich jetzt den Dreh wieder zurück zu IW? Ich mache es einfach mal, aber wir müssen noch mal schnell auf IW sprechen kommen. Also, eben, ich habe dich vorher gefragt, was ist das für eine Saison von IW? Jetzt wirklich, ich glaube, ein dominanter Auftritt, wo man kann darauf aufbauen kann. Es sind nur 12 Punkte bis Platz 1. Und ja, wenn man sich schon seit ein paar Saisons mit der Super League befasst, dann weiss man, ja, da werden sowieso noch einige Punkte liegen, klar, von allen Mannschaften, da gehe ich fest davon aus. Von dem her gesehen, ist eigentlich noch viel drin. Sie müssen einfach die Konstanz herbringen, oder?
Ja, das ist sicher das Wichtigste. Aber jetzt können mal eine Serie starten in der Meisterschaft von 3-4 Siegen aneinander. Und dann sieht es sehr rosig aus. Aber ich glaube, eben, das Entscheidende wird jetzt auch so ein bisschen sein, die nächsten, ich sage jetzt eineinhalb, zwei Wochen, eben auswärts Zürich, dann Schachtar, so ein bisschen den Schwung können mitzunehmen und das Vertrauen irgendwo durch. Jeder Spieler braucht das Selbstvertrauen. Und ich glaube, dann könnte IB schon noch gefährlich werden. Weil, eben, du sagst es, oben nehmen sie sich Punkte weg. Da verliert man ein FCL in Extremis 2-3 gegen Niverdon, wo niemand gedacht hätte. Also es gibt immer wieder die Stolperer, die IB den ausnützen kann.
Entscheidend wird ja wahrscheinlich auch noch sein, wer Schulmann ersetzen wird. Oder wird er überhaupt ersetzt? Oder? Ich glaube, da kann man auch ein Fragezeichen setzen. Wenn ich jetzt gestern, ich habe noch so mit einem Auge DFB-Pokal geschaut, wenn ich jetzt gesehen habe, dass der Thierry Soane mit Gladbach 75 Minuten Überzahl können spielen und am Schluss gleich 2-1 verloren hat, oder 1-2 verloren hat gegen Eintracht Frankfurt. Ja, vielleicht ist schon er bald wieder frei. hast du sonst noch einen Kandidat? Du sagst, wieso nicht?
Gestern ist ja das Gerücht umgegangen, dass der Peter Zeidler anscheinend in der Stadt Bern gesichtet worden ist. Also im Stadion hätte er ihn nicht gesehen. Der wäre auf dem Markt, sicher ein Trainer, der den Schweizer Fußball ja in- und auswendig kennt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht jemand ganz anders ist. Aus dem europäischen Raum, Österreich, Deutschland oder so, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Weil reine Schweizer Lösung, ich weiß nicht, ob ein Soane von Gladbach, wenn er dann frei wäre, aber direkt ein neues Engagement wieder bei IB würde annehmen, obwohl das er ja IB mit sehr, sehr positiven Gefühl verlassen hat.
Zeidler fände ich sehr, sehr spannend, wobei es gibt da viele IB-Fans, die glaube ich irgendwie momentan zumindest noch etwas gegen die Vorstellung haben, wenn sich einmal negativ geäussert hat, aber ich finde, so Sachen muss man auch mal hinter sich lassen. Ich glaube, man muss dann mehr drauf schauen, was ein Trainer mit seinen Qualitäten kann mit einbringen.
Er würde ja den Fußball eigentlich mitbringen, den die Fans begrüßen haben. Ja. Das Offensive, das Pressing, das Führen, also das wünschen sich auch die IB-Fans. Und das haben sie jetzt in der Vergangenheit bei gewissen Trainern auch angekreidet. Das Langweilige, das hinten reinstehen, das Abwarten.
Ja, einfach, genau, so ein bisschen der Rock'n'Roll-Fußball, oder? Das Überfallsartige. Ich glaube, das würde IB mega gut tun. Und vor allem, wieso auch nicht so in der Champions League spielen? Also es ist sicher lieber so, zum Beispiel in Barcelona nachher verlieren, wie das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, oder so das Ängstliche. Sind wir mal gespannt. Ich hoffe immer noch, dass man wieder mal beim Lucien Favre probiert anzuklopfen. Wieso nicht? Nochmal, keine Ahnung,
du bist was er so. Nostalgiker. So ein bisschen Nostalgie in der Fußballromantik.
Er fehlt mir.
Mir fehlt der Peter Zeidler.
Ja, das stimmt. Das glaube ich. Vor allem der Mann mit dem Grinsen jedes Mal bei diesen Interviews. Ich habe jedes Mal, wenn er vor der Kamera gelaufen ist, einfach gewusst, ja, das Interview muss schnell schauen. Weil er ist einfach ein amüsanter Typ, oder? Vor allem ist er manchmal richtig angepisst, aber er tut so richtig, probiert es mit einem Lächeln und irgendwie mit so ein gestelltem Charme probiert es zu überdecken. Aber eigentlich weiss man, wenn man zuschaut, der ist hässig.
Ja, er ist ein Medienprofi, der hat genau gewusst. Er hat auch uns Journalisten challenged, wenn er gemerkt hat, ich bin nicht ganz sicher, ob er das verstanden hat oder ob er die Frage einfach aufgeschrieben hat. Dann ist er mal eine Gegenfrage zurückgekommen oder hätte dich auch mal ins Messer laufen können. Es hat mal einen Fall gegeben, wo sie irgendwie eine Serie von 3 oder 4 Spielen verloren haben. Und ich tue ein bisschen kritisch Fragen zu dieser Negativserie. Und nachher entgegnet er einfach und sagt: Herr Augsburger, was wollen Sie mir damit sagen? Einfach zu mich challengen, dass ich nochmal aus der Reserve komme. Irgendwie. Eigentlich wäre cool als Journalist, dass du so ein bisschen gefordert wirst.
Ja, das stimmt. Er erinnert mich manchmal auch einfach an so einen Klassenlehrer. Oder so.
Er ist ein Lehrer, der Französischlehrer.
Sehr schön. Wunderbar. Eigentlich, ja, eine gute Übergangsfrage, aber wer ist eigentlich der Spieler, den du am liebsten interviewst von IB? Du hast die Eingrenze auf IB.
Ja, das ist noch eine schwierige Frage. Also grundsätzlich am einfachsten für uns ist natürlich immer einer, der Deutsch redet. Klar, wenn einer 3 Kisten schießt, machen wir auch französische Interviews, englische Interviews. Selbstverständlich, der geht es ja um Geschichte. Und sonst, ein guter Gesprächspartner ist natürlich der Loris Benito. Captain,
ja.
Der weiss eigentlich immer etwas zu sagen.
Ich habe den Loris ehrlich gesagt auch immer, also auch wirklich eloquente Antworten, sehr wortgewandt. Ist er aber lustigerweise am letzten Wochenende nicht gewesen. Ich spiele jetzt das so an dieser Stelle mal ab, weil er hat ihm gut sein Interview gegeben nach der Niederlage gegen Lugano. Und ja, was soll ich sagen? Lass es selber mal rein.
Ist Benito in der Pause, haben Sie schon bemängelt, wie die Einstellung ist? Wieso ist in der zweiten Hälfte nicht besser geworden?
Ich weiß nicht, was auf die Frage antworten.
Okay, vielleicht anders gefragt. Wieso haben Sie in der zweiten Hälfte Schwierigkeiten gehabt, um ein bisschen Druck aufzubauen auf den Gegner?
Also ich weiß ehrlich gesagt, was mit diesen Fragen anfangen. Das sind Fragen, die kurz nach dem Match sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir keinen Zugriff hatten auf den Spielaufbau von Lugano. Sie haben immer einen zwischen der Linie gehabt, wo wir ihn dann abdecken können. Wenn wir den Ball hatten, sind wir zu schlecht im Umsatzspiel. Wir sind in 16er gekommen und sind zu wenig konsequent mit dem Ball. Ich glaube, das ist so ein das Bild von der ersten und zweiten Halbzeit und hat dazu geführt, dass wir den Match nicht können.
Ich habe sie beobachtet, einmal in einer Szene, wo sie mit dem Joel Mannia diskutiert und auf dem Platz etwas diskutiert haben. Was war dort die Diskussion?
Ich weiß nicht, welche Szene
es ist. Okay, es war so Mitte der zweiten Hälfte, wo man das Gefühl hatte, okay, IB versucht, irgendeine Lösung zu finden.
Das war, dass er mir gesagt hat, dass der Schau in halb links spielt, weil Daniel Husser sich verletzt hat.
Okay, jetzt hat man grundsätzlich das Gefühl gehabt, bei IB es gibt eine Aufwärtstendenz. Ist jetzt mit dieser Niederlage schon ein bisschen gestoppt?
Nein, natürlich nicht. Es wäre die falsche Erwartungshaltung, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nach einem Sieg oder nach 2 guten Matches das automatisch alles wieder weg ist. Man hat das Anfang der Saison gesehen, das Aufbauen, man kämpft, man geht Energie rein und schafft es dann wieder auf einen Tag X etwas Gutes zu machen. Dann 2 Wochen darauf wieder ein bisschen weniger gut. Das ist momentan das Gesicht, das wir ein bisschen zeigen. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter dranbleiben, an uns glauben, kämpfen. Dass es nicht einfach ist, das wissen wir, das sehen wir, aber wir werden sicher nicht aufgeben.
Das wäre es gewesen. Der Gutz hat so seinen persönlichen Toni Kroos-Moment betitelt. Mit Anspielung auf das Champions League-Sieger-Interview, das er am ZDF mal gegeben hat und ziemlich gegen den Journalist geschossen hat. So, ich glaube, so schlimm war es jetzt auch nicht gewesen. Aber ja, ich glaube, es war sicher keine angenehme Interviewsituation gewesen. Er hat uns auch noch eine Sprachnachricht an dieser Stelle gemacht, weil natürlich hätte Gutzi auch noch schnell zu Wort wollen in diesem Podcast.
Zusammen liebe Grüße aus Rio, ich bin gut in Brasilien angekommen. Aber bevor ich hier in den Sommer gehen durfte, hatte ich noch ein recht intensives Arbeitswochenende. Unter anderem war ich am Sonntag am Spiel zwischen Lugano und IB. Und ich habe schon in der Pause ein Interview gemacht mit dem Loris Benito. Und nach dem Match haben wir dann wieder eins gemacht und dann ist es ein bisschen eskaliert. Und zwar habe ich jetzt wirklich auch ein bisschen meinen Toni Kroos-Moment. Ja, ich denke, ihr habt wahrscheinlich schon reingelassen ins Interview. Ich persönlich bin im ersten Moment mega verschrocken, weil der Loris Benito ja mega nicht bekannt dafür ist, dass er so emotional reagiert. Und ich habe jetzt also gar nicht das persönliche Gefühl gehabt, dass ich irgendwie eine schwierige Frage gestellt habe oder so mühsam gefragt habe. Und ich glaube, jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich ein bisschen darüber lächeln. Ich weiss nicht, wie es der Loris selber sieht. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwie nicht böse ist oder so auf mich. Aber in dem Moment ist man schon mega am Verschrecken, weil man muss sich vorstellen, man hat einen Knopf im Ohr, der Chris hat rausgegeben und gesagt, hey, schau, wir sind jetzt bei dir und ich weiss genau, ich bin jetzt live drauf. Und dann kommt einfach die Antwort, hey, Ich weiß nicht, was anfangen mit dieser Frage. Ja, ich weiß nicht, was antworten auf die Frage. Und das ist mega. Also in dem Moment bist du wirklich so, okay, was machst du jetzt? Wie gehst du jetzt weiter und so? Ich bin dann sehr froh gewesen, dass er dann zwischenzeitlich immerhin noch, ich glaube, eine gute Antwort gegeben hat. Also eine, wo er ein länger geredet hat, wo ich gefunden habe, okay, ist easy. Und dann wieder auf Basel angesprochen habe, hat er es dann wieder nicht mehr so easy gefunden. Aber ja, ich glaube, auf jeden Fall sicher etwas, was man daraus kann lernen kann. Ja, ich glaube, irgendwo durch, finde ich, ja, vielleicht hätte ich nicht so steil reinsteigen können, vielleicht auch ein bisschen mehr antizipieren, wie er drauf ist. Aber im Endeffekt, hey, es sind Emotionen und Emotionen gehören dazu im Sport. Und ich glaube, es ist sicher ein Interview, wo mir noch einen Moment in Erinnerung wird bleiben. Ich hoffe, ich kann gut ein bisschen darüber diskutieren. Ich hoffe, wir haben aber auch noch ein bisschen anders zu diskutieren. Ganz, ganz liebe Grüße an Chris und natürlich auch an dich, Nick. Und ja, noch viel Spass bei dieser Folge von Zweikampf.
Ja, so.
Er ist ins Reden gekommen.
Definitiv. Und man sieht, dass sich die Journalisten tatsächlich schon mal Gedanken machen, wenn sie ein bisschen giftige Antworten von den Spielern bekommen. Ja, das hinterlässt schon auch Wirkung, oder?
Ja, definitiv. Schlussendlich, wir wollen ja kein Spieler, kein Trainer oder so irgendwie etwas Böses oder so. Und wir mögen ja die meistens auch und wir sind jetzt nicht Best Buddies, also ich bin mit keinem Spieler irgendwie Best Buddy oder so, aber man will ja gleich ein gutes Verhältnis. Und so eine Situation hat man auch ja, im Privatleben, im GoP hättest du das auch nicht gern, wenn dich jemand so an der Kasse würde provozieren oder so ein bisschen angesäuert reagieren. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gleiche. So ein schlechtes Gefühl bleibt dann gleich.
Hat denn der Gutzi Scheissfragen gestellt?
Nein, ich finde nicht. Er sagt es noch gut. Er hat in der Pause mit dem Loris ein Interview gemacht, wo der Loris selber sagt, Mentalität heute, die stimmt bei uns nicht. Und darum finde ich es völlig legitim, dass er in die Richtung nach dem Spiel wieder nachfragt. Weil der Loris Benito hat die Mentalität oder die fehlende Mentalität ja selber eigentlich ins Spiel gebracht. Das war ja keine Interpretationssache vom Gutzi. Er hätte dort vielleicht noch so ein bisschen sanfter können fragen. Aber ich finde es cool, dass er ihn eigentlich versucht, jetzt so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil Fußball, sind wir ehrlich, ist auch Entertainment.
Man muss ja wahrscheinlich auch sagen, ja klar, in dem Moment ist der Fußballer wahrscheinlich pisst. Ist ja auch völlig klar, es geht um Emotionen in dem Sport, den wir journalistisch betreuen. Und es ist ja auch okay, wenn die Emotionen mal rausgehen nach 90 Minuten Abnutzungskampf auf dem Platz. Und wir wissen auch immer, ja, der ist jetzt einfach hässig, aber wenn der duscht hat, ist der, gibt er mir normal wieder die Hand. Oder? Also ich glaube, das
kann man... Gefühl, ja. Ja. Und er hat das erste Interview gemacht mit dem Loris. Nach dem Bluesport-Interview ist er noch zum SRF gegangen, der Loris. Und dort hast du schon gemerkt, er ist schon wieder so ein bisschen runtergekommen von diesen ganzen Emotionen. Man muss auch verstehen, ja, er ist Profisportler, er hat verloren, er schießt nach, es läuft nicht. Ja, da finde ich so eine Reaktion also völlig verständlich auch von einem Loris. Und das müssen wir auch können handeln als Journalist irgendwie.
Ja, und eigentlich ist ja auch, also klar, in dem Moment ist es nicht so cool als Journalist. Aber es ist ja auch, ja, auf eine Art hast du dann auch wieder mal für ein Interview gesorgt, wo eben nicht 0815 ja, erwartbare, ja genau, mit all diesen Floskeln, weil ich sage jetzt mal 90% von den Intis, die du machst, da kommst du ja nicht speziell Material über, das du nicht schon irgendwie 100 Mal gehört hast, oder?
Ja, das ist definitiv so. Aber der seltenste Fall ist es so, wow, ein Interview. Wo wirklich für Wellen sorgt oder wo man weiterverwerten kann und nicht einfach nur das Klassische ist, ja, wir haben gut gespielt, wir müssen jetzt dranbleiben, wir müssen weiterarbeiten, was eigentlich der Standard ist.
Ist das für dich auch etwas so erstrebenswert oder etwas, wo du sagst, gehst du mit einem zufriedeneren Gefühl nachher heim, eben wenn du genau für so ein Interview hast können sorgen, jetzt nicht zwingend, dass es wieder besser ist, aber ja, wo du vielleicht einfach so, also okay, ich habe gerade ein mega gutes Gespräch angebracht, so, ich habe die richtigen Fragen gestellt und dann ja, auch sag jetzt mal, Antworten bekommen, die man eben nicht in jedem Interview bekommt.
Also das ist ja primär sicher das Ziel, dass man irgendeine Geschichte erfahren oder eben Geschichten können erzählen. Es muss ja nicht so sein, es können auch News sein, wo man vielleicht das erste Mal gehört. Und wenn man das jemandem kann entlocken kann, ist ja schon ein schönes Gefühl. Du fährst heim und sagst, hey, wir haben heute irgendetwas erfahren, was wir vorher noch nicht gewusst haben. Das ist eigentlich immer der Ansatz. Wir wollen eine Geschichte erzählen, wir wollen Neuigkeiten erfahren, wir wollen so ein bisschen, ja, das außergewöhnliche Gespür und nicht Spiel für Spiel.
Sie, ich glaube, ich stelle mir das auch noch schwierig vor, oder? Wenn zum Beispiel in einer Situation bist, wieder gut, sie relativ neu, oder? Jetzt auch in diesem Aufgabengebiet tätig, kennen die vielleicht die Spieler auch noch nicht so. Bei dir ist es ja anders. Du bist ja gefühlt schon seit Ewigkeiten als Fußballreporter auf dem Feld unterwegs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast noch dein alte Format kennen, du hast schon beim Teleclub gearbeitet, also beim Vorgänger von Blau. Das ist schon Ewigkeiten her, oder?
Ja, noch Hockey zuerst.
Also. Ah ja, voilà. Aber dich kennen sie ja, dein Gesicht, dein Grinsen, deine Art, wie du fragst. Erfahrt man, wenn man ein bisschen bekannt ist bei den Spielern, erfahrt man dann vielleicht auch ein bisschen mehr? Oder tun sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr zustecken in so einem Interview, wie vielleicht jemand, der jetzt noch neu ist, wie der gut?
Nein, ich habe das Gefühl, wir bekommen nicht mehr raus durch das oder so. Klar, sie wissen, eben, sie haben vielleicht schon 20 Mal ein Interview gegeben, wo ich Fragen gestellt habe oder so. Ich habe das Gefühl, vielleicht werden sie ein bisschen vorsichtiger oder würden nicht ganz so gereizt reagieren, aber es kann mir oder anderen Moderatoren bei uns 1:1 genau die gleiche Situation auch passieren. Und vermutlich, ich verschreie es jetzt heute Abend bei Servet Luzern. Sind wir gespannt. Irgendwie der Mario Frick mir eins auf den Deckel gibt.
So. Gut, der Mario Frick ist sicher auch einer, der ab und zu mal seine Laune kann in einem Interview ablassen. Ja. Bei uns war mal der Jeff Baltemia zu Gast im Podcast, mag ich mich erinnern, ist schon lange her, die Folge. Und er hat damals gesagt, dass er bei den Interviews selber meistens sich gar nicht zu viele Fragen im Voraus überlegt, sondern eigentlich mehr probiert, zuzulassen auf die Antworten und dann mit Fragen zu reagieren. Wie tust du es handeln?
Also jetzt ein bisschen unterscheiden muss man zwischen Vorprogramm-Interviews, das sind so die, ich sage jetzt mal, klassischen Trainer-Interviews. Die sind ziemlich fest abgesprochen, sage ich mal, auch mit dem Studio-Moderator. Wir haben wie einen roten Faden durch die Sendung und da wollen wir selbstverständlich auch im Interview irgendwo durch können weiterziehen. Aber es ist klar, auch der muss man zuhören. Also, das Paradebeispiel ist auch, wenn man würde sagen, der Trainer, ja, wenn ich heute verliere, schmeiße ich her. Und der Journalist würde einfach 1:1 seine abgelesene Frage auch, ja, weiterstellen, ohne darauf einzugehen. Das dürfte sicher nicht passieren. Aber gerade Pause und nach dem Match, das ist eigentlich alles spontan. Mhm. Man hat so gewisse Ansätze, man hat ja das Spiel gesehen, schreibt sich vielleicht ein Stichwort auf, aber die Fragen sind nicht ausformuliert, sondern wir probieren schon, dort auf unser Gegenüber irgendwie einzugehen.
Mhm. Ich glaube, wir kommen nachher noch mal schnell dazu. Wir sind jetzt so ungefähr bei der Halbzeit. Und ich habe mir überlegt, wenn jetzt du heute das erste Mal hier zu Gast bist bei mir, muss man vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern mal schnell vorstellen, wer ist eigentlich der Chris Augsburger? Und ich habe mir eine kurze Schnellfragerunde überlegt. Ich hoffe, du bist ready für das. Im Anschluss, wenn du schon mal da bist, müssen wir natürlich auch noch über das Unterhaus Irrenhaus reden.
Meine Lieblingsliga.
Wenn schon mal der Chris da ist, wo viele in der Challenge League sich bewegt, ebenfalls so wie ich, sicher ein Vorteil. Genau, weil normalerweise mit dem Gutz ist es ein bisschen schwierig. Der hat keine Ahnung von der Challenge
League. Der hört die Welt nach Luzern irgendwo auf.
Genau. Also, Chris, bist du ready? Machen wir eine kleine Schnellfragerunde.
Ist gut.
Also darfst du natürlich auch zwei Sätze mehr sagen, wenn du mehr zum Sagen hast. Wie hast du Liebe zum Fußball entdeckt?
Hauptsächlich durch den Job und schon früh in mir gewachsen, wenn ich Fernsehen geschaut habe, irgendwie die grossen Spiele, Champions League-Spiele, ist einfach so, die Emotionen vom Fußball haben mich gepackt.
Welches ist dein Lieblingsverein?
SC Kriens.
Oh, wow.
Ich bin Nachbar, wohne 50 Meter vom Stadion und das darf ich sagen, sie sind in der Promotion League.
Dein erstes Fußballtrikot?
Als Kind habe ich mal das Nummer 10 von Argentinien bekommen, von meinem Cousin, der damals in Spanien gelebt hat, aber Wurzeln hat in Argentinien.
Also das Nummer 10 von Argentinien.
Maradona. Alte. Jawohl.
Maradona. Sehr schön. Das legendärste Fußballspiel, das du erlebt hast?
Puh. sagt, bemerke, ich bin in 81 Stadien gewesen letzte Saison. Also pro Jahr sind das sehr, sehr viele Fußballspiele. Hey, ich kann im Fall nicht sagen.
Wirklich so irgendeins, das dir noch bleibt. Ich kann auch eins sein, das nicht als Arbeitstätige, sondern irgendwie...
Mal kann eins, wo aus FC Aarau sich sicher ein bisschen wehtut. Zurückspiel, Barrage, Aarau, Xamax. Als ich Reporter war.
Boah, da, du warst auf dem Feld.
Ja.
Oh.
Und ich weiss noch das Interview mit dem Gianluca Frontino, wo da eine riesige Chance hat. Ich glaube, es war noch ein Alu-Treffer gewesen, oder knapp drüber. Vor dem Penalty schiessen, sein letztes Karrierespiel.
Ich kann mich nur erinnern, dass der Schneuli dort die Entscheidung auf dem Fuß gehabt.
Ja.
Und sie dann etwa 4 Meter über die Kiste hat.
Das ist wirklich bitter gewesen.
Leck mich. Aber ich betone immer wieder gern, dass es gut war, dass man damals nicht aufgestiegen ist. Das war nicht nachhaltig gewesen. Anderes Thema. Kommen wir vielleicht später dazu. Warum bist du Fußballmoderator geworden? Oder Reporter?
Ich schnurre gerne und ich habe gerne Sport und vor allem die Emotionen. Und ich finde es cool, die Emotionen vom Stadion in die Stube zu den Leuten irgendwie können zu transportieren. Das ist eigentlich so die Hauptmission. Die Emotionen, die Freude, ja, die Anspannung, all das, was eigentlich den Fußball oder den Sport umfasst, irgendwie, ja, den Leuten daheim in die Stube zu transportieren.
Aber das war schon immer ein Wunsch von dir, das können, also das hast du schon in der Oberstufe wollen?
Nein, gar nicht eigentlich. Nein, ich als Kind, das sagen meine Eltern immer, irgendwie immer moderiert oder Interviews gemacht im Auto für mich selber. Und so ist das eigentlich entstanden. Ich habe aber nie gesagt, ich will mal ins Fernsehen, ich will Reporter werden oder so. Das ist alles so ein bisschen mehr zufällig entstanden.
Dein peinlichster TV-Moment?
Das ist eine gute Frage. Die lange Pause musst du rausschneiden.
Das ist wunderbar.
Nein, peinlich, wirklich so ein klassisch peinlicher Moment. Kann ich mich im Fall gar nicht erinnern. Mhm. Hast du einen gefunden?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Bist eigentlich zuletzt immer relativ souverän unterwegs.
Nein, aber es ist
aber hast du mal so einen Moment gehabt, wo du denkst, oh shit, verkackt.
Ja, definitiv. Eben von Versprechern, von falschen Sachen irgendwie moderiert, wo nachher sagst, ah fuck.
Falschen Namen gesagt
oder nicht richtig ausgesprochen. Zum Beispiel, ich nerv mich aber, wenn wir dem Goalie von Servette Jeremy sagen, weißt du, so Schweizerdeutsch. Also ist der Jeremy Frick und nicht der Jeremy. Und ich habe prompt mal Jeremy Frick gesagt und dann denke ich so, nein.
Dafür kommst du von Freiburg, oder? Eigentlich, du bist ja der französische Sprache mächtig.
Ja, aber Deutsch-Freiburg.
Okay. Ja. Aber in dem Fall spannend. Also wie viele Jahre bist du jetzt schon beim Fernsehen?
7, das ist das 8. Jahr.
Ja. Krass. In dem Fall wirklich noch nie.
Also ich bin noch nie blöd gestolpert.
So etwas, wo du denkst, der bleibt mir für immer.
Ja. Was schon gegeben hat, ist zum Beispiel, dass ich gemeint habe, ich bin nicht mehr live und irgendwie ein Scheiße über die Lippen geht und ich eigentlich noch drauf war. So Sachen jetzt natürlich zahlreich. Oder Versprecher. Oder, also da definitiv.
Es hat doch mal so ein also, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war beim ZDF. Ein Moderator gegeben, der gemeint hat, er sei auch nicht mehr auf Sendung. Ich glaube, während der WM gewesen und hat er über die FIFA abgehalten in der Pause. Das war ein herrlicher Moment. Ja, dann fragen wir anders, dein besten TV-Moment?
Ja, eben, ich beschäftige mich gar nicht so mit meinen Momenten. Irgendwie. Das ist so ein schnelllebiges Geschäft. Aber ja, was schöne Momente sind, sind sicher so mit Schweizer Mannschaft im Ausland unterwegs, wenn sie Erfolg haben. Das ist immer so logisch. Ich habe null dazu beitragen, wenn jetzt IB letzte Saison zum Beispiel in Belgrad gewonnen hat oder so oder ein Unentschieden geholt hat oder ich Servette habe ich begleitet. Auch so die Momente im Ausland, die sind schon sehr, sehr speziell aus Schweizer Sicht auch. Das ist nicht einfach so 0815.
Der Reis ist am mit dem Auto nachher, oder?
Genau.
Ja, das, nein, ja, aber das so sind früh. Ja die spannenden, das sind dann die ganz spannenden Geschichten, oder? Da schlafen wir auch dort im Hotel und...
Ja, das ist einfach eine ganz andere Welt. Man sieht wie mal ein Stadion, wo man noch nie gesehen hat. Also jetzt zum Beispiel gerade letztes Jahr eben in Pilsen mit Servette, eine Stadt, die ich nicht kennt habe. Ich war zuerst mal in Tschechien. Unglaublich, ja, viele spannende Momente oder auch Gespräche mit Leuten vor Ort. Also wirklich coole Erfahrung, wo wirklich schöne Momente sind, wo vielleicht nicht mit Kamera direkt festgehalten sind, aber wo gleich so einem etwas mitgeben.
Letzte Frage. Eben, du bist schon lange als Moderator, schrägstrich Reporter unterwegs im Fußball. Wieso hast du noch keinen eigenen Podcast?
Das ist meine Premiere heute. Also, Nick, du kannst nachher die Daumen aufgeben, dann würde ich das Projekt starten und mache Konkurrenz zu Zweikampf. Ja. Nein, ist ich ja weiß im Fall auch nicht. Es hat sich gar nicht ergeben und mittlerweile gibt es doch relativ viele Fußball-Podcasts und darum, ich bin fleissiger Konsument von verschiedenen Podcasts, aber aktiv selber bis jetzt noch nicht.
Ja.
Vielleicht lässt du mich ja noch mal ein.
Ja, also auf jeden Fall. Der Gutz ist ja scheint noch ein bisschen in der Ferien, also vielleicht lässt sich das noch mal wiederholen. Aber ja, nein, schön bist du da. Dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Halbzeit. Oder ganz viel Zeit bleibt zwar nicht mehr, aber also sicher noch genug Zeit, um über Challenge League zu reden. Du bist morgen Abend in Nyon. Ich bin in
Garouge.
Zum ersten Mal. Noch nie dort
gesehen. Ja, wir haben meine Premiere.
Ah, okay. Voilà. Die geben übrigens einen mega hohen Zuschauerschnitt aus. Hast du das schon mal gesehen?
Das ist doch meistens so in der Challenge League.
Nein, aber die beschissen. 100%, ja. Ich folge jemandem auf Twitter, der das auch schon mal so ein bisschen angetönt hat, dass die ja, natürlich Zahlen ein bisschen aufschrauben. Weil man sieht es relativ gut auf den Bildern, dass das nicht 1.500
Leute sind. Die hinter der Kamera, musst du mal schauen. Nicht. Stadion voll.
Also, es sieht für mich eher so nach nie aus. Soll aber nichts schmälern. Es hat einen Beitrag gegeben am letzten Wochenende in der SRF-Fußball-Zusammenfassung am Sonntag, am kommt, wo sie sind etwa Garouge go filmen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Aber es macht einen hervorragenden Job bei dieser in dieser Challenge League, grüßt von der Tabellenspitze.
Ja, für mich persönlich überraschend. Hang herum, der Carlos Varela, der bei uns Experte ist, hat anfangs sehr so gesagt, hey, Achtung, das ist nicht einfach ein Aufsteiger, wo jetzt mal ein bisschen oben ist. Die haben Ambitionen, die haben ein sehr gutes Team. Ein bisschen unbekanntes Team, zugegebenermassen. Es sind jetzt nicht die grossen Schweizer Namen drin, wenn es so Küffli vielleicht noch, die man so ein bisschen kennt. Aber sonst sind es nicht die gestandenen Challenge League oder Super League Spieler, die die einfach geholt haben. Also die performen wirklich überraschend gut für mich.
Mhm. Ich habe zwei Vermutungen, warum es ihnen so gut läuft. Also ich habe sie sehr schmal so ein bisschen vom Schirm gehabt, Promotion League Saison, wo sie unbedingt wollten aufsteigen, wo dann aber die FC Baden aufgestiegen ist, das war vor zwei Saisons, sind sie eben lange auch vorne gewesen und haben dann hinten raus ein bisschen die Nerven verloren. Aber schon damals habe ich das Gefühl, die Qualität des Teams ist sehr gut. Also tendenziell eher Challenge League-Niveau. Und ich glaube, das Team von damals ist einfach immer noch genau das gleiche Team wie heute. Also die sind einfach weiter gewachsen. Und sie haben dann in der Zwischenzeit den Trainer austauscht. Das ist der ehemalige Assistenztrainer vom Lucien Favre, der jetzt dort an der Seitenlinie coacht und scheint die Mannschaft einfach weiterbringt.
Das gut, also. Ja, und das ist nicht einfach so, wir reisen jetzt auf Genf. Ja. Aus Deutschschweizer Sicht oder Deutschschweizer Mannschaft und hole die drei Punkte dort. Also das ist ein Herzbrot. Hankerum, ich frage mich schon, sind sie vielleicht ein bisschen am Überperformen aktuell und können sie das heben? Das wird sich, ja, glaube so jetzt bis Jahresende noch so ein bisschen zeigen, bis zum Abschluss von dieser Hinrunde. Aber ja.
Es ist, das ist sicher ein Faktor, oder? Du hast Aufstiegs-Euphorie am Anfang. Lieferst du gerade ein Resultat, dass reitest natürlich auf dieser Erfolgswelle. Und ja, du bist ja so, also es erwartet ja niemand etwas von Etoile Garouge als Aufsteiger. Also klar, neunmal durch willst du den Ligaerhalt sicher, aber wenn du gerade mit ein paar Siegen in die Saison startest, dann schaust du nicht nach hinten, oder? Dann denkst du, ja, wir sind da vorne, wir spielen relativ befreit. Und dann haben sie irgendwie halt, also sie spielen einen Ballbesitzfußball. Also sie wollen das Spiel gestalten, sie stehen nicht irgendwie hinten rein, wie man sich das klassisch von den Aufsteigern eigentlich gewohnt ist. Und ich glaube, so die Mischung ist halt schon momentan so ein bisschen.
Ja, extrem spannend. Eben. Überhaupt nicht eigentlich gross auf dem Schirm gehabt, dass sie so attraktiv spielen. Und eben nicht einfach abwarten und wir machen mal das 1-0 und halten das 1-0 bis zum Schluss. Also Ja, also, die können shooten. Ich glaube auch, Kuno Kessley, der gefällt mir.
Mhm.
Der hat auch schon ein, zwei Goal geschossen, aber eben, es sind so ja, coole Spieler
da drinnen. Ja.
Aber hankerum finde ich, ein Welscher noch mal mehr in der Super League. Ja.
Ich glaube,
sie dürfen der Challenge
League bleiben. Tatsächlich hat mir schon ein paar geschrieben, so, ey, aber Nick, jetzt ernsthaft, jetzt, nächstes Jahr kommt dann etwa Garus noch in die Super League. Abwarten. Aber Chris, du bist schon, bist jetzt doch schon ein Zeitchen auch Challenge League tätig. Wie ist das eigentlich gekommen? Hast du irgendwann mal gesagt bei Blue so, hey, ich wollte ins Irrenhaus?
Nein, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also, ich muss dazu sagen, aktuell moderiere ich, glaube ich, von diesen 36 Runden 33. Es ist Fasnacht, wo ich darauf verzichte. Oder nicht machen. Einmal in der Sommerferien und einmal Oktoberfest, wo jemand anders Challenge League moderiert. Und es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe das früher immer auch moderiert. Also einmal pro Monat vielleicht. Und habe das immer einfach cooler finden, immer spannend. Ich finde es einen brutal ehrlichen Fußball. Klar, man kann es teilweise nicht mit dem Super League-Niveau vergleichen. Logisch, es ist eine Liga tiefer, aber so ehrlich insgesamt. Nicht nur der Fußball, auch das Ganze drumherum. Es ist sehr familiär. Man ist vor Ort in diesen Stadien. Also, es ist ein Irrenhaus, teilweise. Ein positives, aber
definitiv ja, ein positives. Also, wer jetzt da sich vielleicht ein bisschen fragt, ja, wieso Unterhaus, Irrenhaus? Es gibt eben einen Podcast wo, aus Deutschland, der so benannt ist, weil eben die zweite Bundesliga ja auch komplett crazy ist und jeder schlägt. Und es trifft ja eins zu eins irgendwie auch auf unsere Challenge League zu. Weil, also klar, die Super League hat auch diese Tendenz, aber gleich hast du in der Super League gewisse Teams, wie jetzt in den letzten Jahren, also Servette Lugano, da erwartest du in der Regel schon, dass sie gewinnen am Wochenende. Ich bin natürlich auch, jetzt die Saison ist auch wieder eine Ausnahme, aber wenn man die letzten fünf Jahre anschaut, ist ja IB auch sehr konstant gewesen, so. Und das hast du in der Challenge einfach wirklich nicht.
Ja, es ist einfach wirklich jeder, also der die Sportwette platzieren, das ist unglaublich schwierig. Ich kenne jemanden, ich tue jetzt nicht namentlich erwähnen, aber der wettet auf jedes Challenge League Spiel unentschieden. Und hat Ende Saison ein Plus gemacht.
Wow. Wow, ja. Okay. Wie, eben, du sagst, es hat sich so entwickelt bei dir. Es ist ein ehrlicher Fußball. Eben, trotzdem, die Entwicklung von dieser Liga und auch gefühlt, dass jeder kann schlagen und ja, hast du irgendwie jetzt durch deine Erfahrung kannst du das auf irgendetwas darauf zurückführen? Warum fällt es allen Teams so schwierig, konstant herzulegen? Ich finde, man muss vielleicht noch ausklammern, es gibt natürlich in der Regel einen Superliga-Absteiger, der ein 10 Millionen Plus-Budget hat. Das ist dann logisch, dass der eher dann vielleicht mal noch ein bisschen Konstanz herbringt.
Oder in Sion zum Beispiel.
Genau, oder Lausanne-Sport, Zürcher Vereine, die auch schon drin waren in den letzten ein paar Jahre, da kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, so, aber der Rest, wieso bringen die das nicht her mit dieser Konstanz in dieser Liga?
Ja, ich habe das Gefühl, jetzt gerade vorinnen, sage ich jetzt mal so, obere Tabellenhälfte, so 1 bis 5, die haben vom Kader her eigentlich ein relativ ausgeglichenes Kader, oder die, wenn man die Kader vergleicht. Also es ist jetzt nicht eine Mannschaft, die komplett überbesetzt ist oder so, im Vergleich zu anderen. Ich habe das Gefühl, das ist sicher so ein Faktor. Ich nehme an, die Kaderzusammenstellungen sind ziemlich ähnlich, gerade so eben bei diesen 5 jetzt eher oben.
Mhm.
Das ist sicher ein Grund. Das andere, ja, ist sicher auch das Budget irgendwo durch, dass man da nicht, es ist eine Ausbildungsliga, also hast du nicht die Topstars drin, wo eine Saison überperformen und dann gerade verkauft werden. Das gibt es ja relativ selten. Es gibt, jedes Team hat also ein, zwei Spieler, die mal verkauft wird, aber es ist nicht so, dass jeder Club 3-4 Spieler auch im Sommer verkaufen kann, die wirklich so krass überperformt hat. Das sind sehr ausgeglichene Spieler und Kader, finde ich.
Was vielleicht auch noch drin spielt, ist so das Stadienverhältnis, oder? Du bist jetzt morgen Abend in Nyon, was ja
im Golovre.
Ja, im Golovre. Mit dem kleinsten Zuschauerschnitt von der Liga, gab es knapp 600 Leute oder knapp 700 Leute pro Heimspiel hast du dort. Ich habe mit dem Tim Spiecher letzte Woche darüber geschwätzt, wo er dort der Goalie ist. Und er hat auch gesagt, oder? Ja, ihm fehlt schon auch zum Teil einfach ein bisschen gepusht zu werden von der Atmosphäre. Er war vorher bei Baden, hat die Aargauer Derbys erlebt, wo du vor 7.500 Leuten gespielt hast. Jetzt sind es noch 700. Das ist natürlich schon krass, was du zum Teil für Diskrepanzen hast. Also, meint der Tag, ein Spiel wie Aarau gegen Thun, wo der Kessel fast voll ist. Und am anderen Tag hast du ein Spiel wie Uschi gegen Nio, wo dann gefühlt niemand dort ist und Amateurfußballatmosphäre hast.
Aber die sind ja das gewöhnt, frage ich mich immer. Also, die haben ja als Junior schon gespielt, vor keinen Zuschauern. Die haben sich aufgekämpft bis in die Challenge League. Mhm. Also, ich finde, die müssten ja eigentlich gewöhnt sein. Aber mit diesen äußeren Bedingungen irgendwie können umzugehen. Dass du mal im Brückli-Feld spielst vor 4.000-5.000 Fans und dann halt wieder vor 700 Fans auswärts. Mhm. Aber, und die Auswärtsreisen haben sie ja in der Super League auch.
Mhm. Ich finde es trotzdem interessant, weil wir haben es ja gesehen am letzten Freitag, wo Aarau gegen Nio im Brückli-Feld gespielt hat. Und prompt in diesem Spiel, das war im Teamspeicher seine Rückkehr ins Brückli-Feld nach den Aargauer Derbys. Und ich habe gefunden, er hat ausgerechnet in diesem Spiel gefühlt die beste Partie von seiner Karriere abgeliefert. Er hat den Penalty, mehrere grosse Saves darunter. Er hat auch auf der Sofascore-App und so, ist glaube ich, bei 9,4 Bewertung gewesen, also der beste Spieler überhaupt auf dem Platz. Ist gleich noch spannend, dass er dann eben, wenn die Kulisse da ist, wieder mal über 4'000 Leute, ist er sich dann wahrscheinlich schon nicht mehr gewohnt gewesen, wenn ich auch, und er liefert ab. Scheint er doch etwas mit den Spielern zu machen.
Ja, vielleicht hat es ihn tatsächlich gepusht, ich weiß es nicht. Er ist Aargauer. Mhm. Also so ein bisschen wieder in gewohnter Umgebung zu sein, rein kantonsmässig. Er hat ein überragendes Spiel gezeigt. Also ohne ihn würde Nio in Aarau 0-5-0-4 sicher untergehen. Und jetzt haben sie halt 0-1 verloren. Aber
die Leute reden über ihn, oder?
Ja, definitiv. Wir auch.
Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, glaube ich. Wenn die Spieler wissen, so, hey, da sind Leute, wenn ich heute gut spiele, schnurren die Leute über mich.
Ja. Aber eben, er hat auch auswärts in Thun gespielt. Und Thun hat ja gleich auch über, ich weiss, das ist nicht gar nicht, aber sicher über 3'000 Fans im Stadion. Also ist ja nicht etwas Aussergewöhnliches. Xamax hat auch einigermaßen Fans auf der Maladie. Also es ist ja nicht so, dass jeder Club einfach nicht vor Fans spielt.
Du, eben, ihr produziert Sendungen, weil es am Freitagabend in den Stadien, das macht ihr auch noch nicht allzu lange, früher hatte er noch ein Studio in Valkerswil gehabt. Eben, morgen geht es nach Nio, wo er gefühlt Alleinunterhaltung dort.
Also du quasi UEFA ist noch vis-à-vis.
Ja, stimmt.
Wir sind noch das UEFA-Gebäude.
Vielleicht schaut der Herr Seferin noch schnell vorbei oder so. Aber wo macht das Studio mehr Spass? Oder hat das keinen Impact?
Mal, es hat einen riesen Impact. Also wenn du draußen bist, in der Stadion. Oder meinst du jetzt Brückli-Feld verglichen zum Beispiel mit Nio oder Stadion verglichen mit Studio?
Ja, vielleicht beides, oder? Also natürlich, du hast gesagt, du liebst es natürlich, in der Stadion zu sein, oder? Also bist viel näher an den Emotionen dran, wenn du so ein Studio on-field hast.
Ja, näher an den Emotionen und viel näher an den Leuten. Also gerade in der Challenge League, wir sind 3,5 Stunden vor Kickoff sind wir eigentlich im Stadion. Wir reden dort mit den Leuten, wir reden mit den Spielern, die kommen, wir reden mit dem Staff. Ein gutes Beispiel ist Petar Alexandrov mit seinem Sohn zusammen, mit dem Alex auswärts. Sind ja so früh im Stadion, wir können auch in die Garderobe reinlaufen, plaudern ein bisschen über Gott und die Welt, über Fußball von früher. Und für mich macht es das eben aus in der Challenge League. So die Nähe zu diesen Figuren, zu den Leuten, zu Zuschauerinnen und Zuschauern. Also, es spielt mir eigentlich keine Rolle, in welchem Challenge-League-Stadion, aber zwingend vor Ort.
Okay, aber eben, das ist noch ein guter Punkt, du sagst, weil es sind ja immer so Beiträge vorproduzieren oder dann irgendwie noch mit Leuten schwätzen und so. Ist wahrscheinlich schon schwieriger, jetzt zum Beispiel im Golovre, wo du dann gefühlt, mit ein bisschen Glück jemanden musst finden, der überhaupt mit dir schwätzen tut. Und wenn du natürlich im Stadion bist, wo es viele Leute gibt, wirst du sicher auch viel schneller fündig, oder?
Das ist definitiv so. Also es ist viel einfacher, wenn es ein bisschen Fans hat, wenn es Geschichten rundherum gibt, wenn es ein Traditionsverein ist, sage ich mal. Jetzt gerade in Nio, ja, das Stadion haben wir irgendwann gezeigt, dass das relativ klein ist, dass das ja, definitiv schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Also die Kabine haben wir irgendwann mal gezeigt. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele Side-Stories wie in Thun, wie in Vaduz, wie in Aarau zum Beispiel oder Neuchâtel.
Muss man sich ein bisschen aus den Fingern suchen. Wisst ihr schon, wegen morgen?
Ja, morgen machen wir im Fall tatsächlich nichts Grosses. Wir gehen auf ein bisschen Sportliche. Okay. Im Speicher bei Nio und bei Thun so ein bisschen die Auswärtsschwäche beleuchten.
Mm-hmm. Hey, der Tim Speicher hat sich das sicher auch verdient.
Ja, der redet super. Ja. Er ist 20 und der steht her, redet ja. Kein Medienprofi.
Ja, ja, und Selbstvertrauen hat es mir noch nie gefällt.
Du kennst schon... ihn besser, du hast aber gut ja. Trainiert, um gute Antworten.
Ja, er ist schon nach Baden gekommen und hat gewusst, was er kann. Und hat dann auch oft gezeigt, dass er wirklich ein vielversprechender Goalie ist.
Wird er mal Basel Nummer 1?
Hey, das ist eine spannende Frage. Wenn ich gestern den Hitze angeschaut habe, muss ich aber auch sagen, du hättest einen Schuh im Pakt, hat schon auch immer noch Paraden im Haus. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass man in Basel tatsächlich auch dazu tendiert, ihm nochmal zu verlängern am Hitze. Aber die Frage ist natürlich schon, ja, irgendwann ist es ein Junge, muss ein neuer Junge Goalie aufziehen. Ich finde, in der Schweiz gibt es momentan mit der Konkurrenzsituation, die es da bei der U20 Nazi haben, also Hübel und Speicher und Loret, finde ich, das sind drei sehr, sehr interessante Goalies, wo sicher auch alle Anwärter sind, um mal können bei zumindest Schweizer Topclubs zu spielen.
Ja, aber Loret spielt doch schon bei einem Topclub.
Das stimmt, ja.
Würde gut sein, jetzt sagen.
Das würde gut sein. Nein, aber hast ja eigentlich recht. Wobei ich schon das Gefühl habe, Loret ist noch in einer. Also, auch er macht noch Rookie-Failures, oder? Aber es gehört ein bisschen dazu. Marvin Keller darfst du natürlich nicht vergessen, ist, glaube nur ein Jahrgang drüber. Also, momentan hockt er zwar auch noch auf der Bank, aber das sind alles sehr, sehr vielversprechende Goalies, aber die müssen natürlich auch spielen. Also, eben
also meinst du Keller?
Ja.
Nicht der Hübel. Der Hübel, der spielt ja.
Genau, ja. Der Marvin Keller. Marvin Hübel.
Marvin.
das ist... wieso heisst eigentlich alle guten Goalies Marvin? Ich verstehe das auch nicht. Aber, nein, aber... ja, ich bin gespannt, aber ich finde auch, Basel muss schon sich irgendwann mal Gedanken machen, ob man an einem jungen, guten Goalie mal die Chance geben.
Ja, aber er tut mir eigentlich leid, Tim. Er war in Bad, also in Iverdon, wo er nicht so, also ausgelehnt war, nach Iverdon, hat er nicht so viel gespielt.
Der ist ja der Martin so performt, ja, genau. Und dann hat sie den Lauf gehabt. Ja.
Und nachher bei Baden, ja, beim Aufsteiger, auch unglaublich schwierig. Jetzt sind nie und wieder Tabellen letzt und es liegt ja nicht an ihm. Das ist unglaublich schwierig, aber... Ja, vielleicht macht man das ein bisschen grösser. Ich finde es morgen raus. Ob man das ein bisschen pusht, so die riesen Challenge vor sich zu haben.
Ja, ja gut, eben. Ich glaube, er hat zumindest letztens so gelernt, mit Niederlagen umzugehen, von dem er war, das wegstecken können. Und Nio ist ja wirklich, muss man auch sagen, also die sind, die haben zwar keine Fans, aber das ist schon eigentlich gleich eine gute Mannschaft und vor allem auch eine gut coachte Mannschaft, finde ich.
Ja, Gaschili macht das sehr gut, finde ich auch.
Mhm. Sehr ein... ich glaube auch die einzige Mannschaft, die einfach mit Dreierkette also einfach bedingungslos mit dieser Dreierkette spielt. Ja. 3-5-2, oder? Einfach verinnerlicht. Und sind wir da mal gespannt. Vielleicht müssen wir noch ganz schnell über das Thema, das zuletzt aufgekommen ist, reden. Aufstockung von der Challenge League. Was ist dir durch den Kopf, als du das gehört hast?
Es ist kein schwieriges Thema. Ich habe das Gefühl, auch wenn man jetzt ein bisschen Promotion League anschaut, klar, es gibt jetzt so 3-4 Kandidaten, die sicher auch in die Challenge League passen würden, eben Rappi, Biel, Kriens, wo aktuell so ein bisschen mitspielt dort oben. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, nimmt es das schon ab. Also ich habe eher den Eindruck, dass es schwierig ist und aus meiner Sicht nicht wirklich förderlich ist, da irgendeine Ost- und eine Westgruppe zu machen, weil es dann gleich relativ dünn wird. Mhm. Dankerum auch an die Attraktivität verliert. Mhm. Also der ist dann halt in der Westgruppe WW gegen Nio. Und die Ostgruppe werden vielleicht je nachdem ein bisschen spannender, ich weiß es nicht. Mhm. Also ich finde, die Attraktivität wird darunter liegen.
Es ist ja jetzt irgendwie schon schwierig, oder? Ihr habt den Auftrag, oder ihr zahlt ja auch entsprechend Geld, oder? Um können das Übertragungsrecht sichern. Also das ist ja das Package mit Super League und Challenge League. Und dann ist es ja quasi auch der Auftrag von euch, wollt ihr wahrscheinlich dessen Fall auch so, dass ihr die Challenge League entsprechend vermarktet. Aber da wird natürlich viel schwieriger, wenn plötzlich doppelt so viele Teams
hast. Teams hast oder so, kannst du dann nicht mehr jeden Match zeigen. Also,
vor allem eben, ihr habt ja glaube, eine Quote, die ihr müsst erfüllen. Also ihr müsst glaube, jedes Team zweimal die Heim übertragen. Das heisst also, habe ich mal aus dem Badenecken so gehört gehabt, letzte Saison. Mhm. Ja, also wird wahrscheinlich dann sehr tricky, oder? Dann,
definitiv. Aber eben, das ist dann nachher eine Stufe, die weit oben wir müssen ja, ja. diskutiert werden. Aber ja, etwa sind wir übrigens noch nie gewesen, also in Kierusch, weil technisch das Stadion noch gar nicht so weit war für eine Fernsehübertragung. Okay. Ich glaube, ab heute oder ab morgen, 1. November, wäre das Stadion technisch so weit, dass wir dort könnt eine Fernsehübertragung machen
können. Ja.
Rein von diesen ganzen Leitungen da zu uns auf Folge zu
werden. Es wäre spannend, mit deinen Mitarbeitern mal zu reden, weil ich nehme an, die regen sich einiges mehr darüber auf. Eben, keine Ahnung, Bellinzona, wenn es schifft, irgendwie alles ist offen, Kurzschluss gefahren und so. Für dich ist es ja egal am Schluss. Du stehst dort nicht mit dem Regenschirm im Stadion. Und du steht deine Sprüche schwingen.
Aber es gibt schon noch auch Bellinzona. Mhm. Da sind wir wieder in der Challenge League. In der Super League hast du eigentlich in den meisten Stadien deine Medientribüne, deine Technik, wo im Schermen bist. In Bellinzona bist du eigentlich vis-à-vis von der Haupttribüne so auf einem Baugerüst am Kommentieren. Es ist wirklich ein Baugerüst. Es ist gesichert. Wir hoffen es. Und unter dir sind eigentlich Bellinzona-Fans. Und du hörst eigentlich nonstop die ich sage jetzt 40, 50 Bellinzona-Fans unter dir am Poltern, am Tun und du bist auch auf dem Baugerüst. Ja. Also das ist so Challenge League-Vibe.
Ich Bellinzona liebe ich wirklich auch, weil wenn du auf dem Medienplatz in Bellinzona hockst, dann brauchst du eigentlich ein Fernrohr.
Ja, genau. Ich habe Tartanbahn oder zwischen
es ist, drei, und es ist so weitläufig, ja. Weißt du? Also, boah.
Ja. Das sind so schöne Challenge-League-Stadien.
Es ist eine schöne Atmosphäre, die du hast dort so. Einfach Kulissen, schaust ein bisschen ins Tal und an die Hügel herren und so. Das ist schon noch okay. Und ich weiss, es gibt viele Groundhopper, die es super cool finden dort. Aber zum Arbeiten ist es so echt. Ja. Es gibt einfachere Orte.
Das ist ja so.
Okay, aber Aufstockung. Tami hat angesprochen mit dem Nachwuchsproblem. Hast du das Gefühl, ist das die Lösung, dass dann die jungen Schweizer Spieler mehr zur Einsatzzeit kommen?
Also ich finde, ein gutes Beispiel ist der FC Luzern, der in der Nachwuchstrophy von der Swiss Football League also mit Abstand führt. Je mehr U21 Spieler sie ja einsetzen, je mehr Minuten sammeln und werden dann Ende Saison belohnt mit einem Betrag. Ich glaube, der Betrag ist für die Challenge League noch entscheidender als für die Super League-Verein. Also ich glaube, das müsste eher das Beispiel sein, dass man dort mehr darauf Wert legt, auch so einen Anreiz zu setzen für die Super League-Clubs, um eben die Jungen einzusetzen. Und der FCL, der zeigt sich in dieser Saison, mit so vielen Jungen spielen sie oben mit.
Mhm.
Klar, es reicht vielleicht nicht für den Titel in der Saison, aber man ist dort oben dabei und hat aktuell auch keine Abstiegssorgen.
Mehr den finanziellen Anreiz setzen.
Ich weiß nicht.
Oder? Ja, finde ich auch die richtige Lösung. Ich könnte mit der Aufstockung Challenge League leben. Ich sehe also Biel einen Weg. Biel ist, ich habe die jetzt diese Saison schon gesehen, das ist eine Top-Mannschaft. Ja. Die können jetzt schon mithaben in der Challenge League. Ja, das ist der Ahmed Schäfer, der dort Geld rein investiert, der eben auch Anteil hat oder sogar Clermont-Foot gehört. Also der schiebt dort wahrscheinlich auch einen Spieler. Er gibt auch noch einen österreichischen Fußballverein. Aber ja, die haben Geld, definitiv. Und vor allem auch ein bisschen Fans. Das finde ich eben auch noch wichtig. Ja. So. Baden, logisch, also wir haben es letzte Saison gesehen, 5. höchste Zuschauerschnitt. Ich glaube, wenn ein Verein, der das mitbringt, kann man sagen, ey.
Der passt auch irgendwo dort rein.
Weil die Qualität kommt ja dann auch. Weil wenn du die Leute anlockst, lockst du auch die Spieler an. Das habe ich jetzt, auch wenn du nicht, weiss nicht, wie viel kannst du zahlen, aber die Spieler wollen auch vor relevanten Kulissen spielen. Das ist schon, manchmal kann das der grössere Anreiz sein. Oder kommst du dann auch Leihspieler zum Beispiel über, oder entsprechend.
Ja, je nach Standing, wo der Verein hat. Mm.
Ja, und eben, dann hast du noch andere Vereine, wie Rappi, leider fast keine Fans, aber zumindest sportlich. Und mit dem
sind auch schon in der Challenge League gewesen, vor noch nicht allzu langer Zeit.
Ja, genau. Mit dem Seeso, sehr ein interessanter Trainer. Ja. Also, es gibt schon den einen oder anderen Verein, wo man sagen, hey, die könntest du noch hochziehen.
Aber du müsstest den 10 Vereine hochziehen. Also, das ist
eben total. Ja, das ist viel, also,
ich glaube.
Nein, ich wäre jetzt auch auf 12. Ja. Oder weißt du, machst irgendwie das gleiche System wie
in der Super League.
Wie in der Super League, genau. Dann hat man da so ein bisschen. Genau, kann man dort schon mal ein bisschen üben für den anfälligen Aufstieg. Abschließende Frage, du musst weiter, sonst langt es einfach heute Abend nicht pünktlich auf Genf.
Haben wir kein knackiges Interview von Servet gegen Luzern?
Ich denke heute Abend an dich, Chris. Hast du einen Favorit auf den Challenge League Aufstieg in dieser Saison? Weil ich habe wahrscheinlich auch schon ein, zwei Bierli, ich habe nicht arbeiten am letzten Freitag, aber ich bin trotzdem Brückenfan und habe auch ein, zwei Bierli getrunken. Vielleicht bin ich dort ein bisschen zu optimistisch gewesen, aber mich dunkt es jetzt von Aarau, wenn du die Entwicklung einfach anschaust von der Mannschaft und auch die Arbeit vom Trainer, wo du merkst, hey, jetzt mit Gegenpressing, taktisch siehst du einfach die Elemente, die viel besser greifen und es kommt einfach auch Qualität und man sieht die Breite auf der Bank. Sie sind die formstärkste Mannschaft mit Garusch zusammen. Ich habe das Gefühl, wir dürfen sie in dieser Saison zum sicher zum Favoritenkreis zählen in der Challenge League.
Also Anfang der Saison hätte ich eben gesagt, Thun Topfavorit, dann Xamax, Aarau, Vaduzen, so ein bisschen die hinten an, die um einen Barrageplatz werden kämpfen. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, Aarau macht es eben sehr gut. Brunello Jacopetta hat das Team gefunden, hat das Team geformt. Und wie du angesprochen hast, auf der Bank sind auf jeder Linie einer, der es 1-1 rein tun könnte, wo eigentlich kein Qualitätsverlust ist. Also von der Defensive mit einem Thaler im Mittelfeld, ein bisschen defensiver, ein Jäckle. Vorne innen haben sie Optionen mit Koide, Ernest, Bobadilla auf der Bank, wo nach wie vor in der Challenge League Joker kann sein kann, ab der 80. Also ja, Aarau muss man sicher auf der Rechnung. Das sehe ich auch so.
Thun? Die sind total am... Dort hat der Kopf eingeschaltet plötzlich. Ja,
ich weiß nicht, was los ist. Wir haben es jetzt schon länger nicht mehr übertragen. Vielleicht liegt es an dem. Aber mal schauen, was jetzt am Freitag ist. Jetzt haben sie letzte Woche wieder mal gewonnen. Und so den Turnaround oder den Weg zurück auf die Spur gefunden. Jetzt gilt es einfach auswärts wieder mal. Das Punkt aus Thuner Sicht. Aber ich glaube, seit Ende August kein Auswärtssieg mehr. Die letzten vier Auswärtsspiele kein Goal mehr. Ja, so einfach... Wie es sich vielleicht plötzlich jemand vorgestellt hätte, wäre es halt gleich nicht, aus dieser Challenge League wegzukommen.
Lustrinelli übrigens auch jemand, der... Hör auf mit diesen Scheissfragen.
Ja, genau. Genau, er ist auch so einer, der uns fordert. Aber ist doch gut.
Das wäre ein Schlusswort gewesen von meiner Seite. Ich weiss nicht, bei dir ist noch etwas
englische
zum
Woche?
Sagen.
Nein, ganz, ganz viel Fußball, 24/7 Fußball. Das macht doch Freude von der schönsten oder zweitschönsten Nebensache, egal wie man es anschaut, von dieser Welt.
Also, ey, Chris, ich danke dir vielmals, bist du hier zu Gast gewesen und wünsche dir viel Spass heute Abend bei Servet. Ich hoffe, es wird noch so unterhaltsam wie gestern in Bern.
Ja, der Leader im Einsatz.
Also, macht's gut. Tschüss zusammen.